herzlich willkommen zum Uncast Episode 142. Ja, es ist Ostern, 1. April. Ja, und das bedeutet wenig Themen, ja, also beziehungsweise wenig News. Irgendwie war die Woche nicht viel los, das können wir auch verstehen. Ja, die meisten News-Redaktionen eben Freitag schon alles runtergefahren, ja, auf ein Minimum. Also, ja, ist klar, ne? Aber die Woche immerhin ein Thema, das sehr, sehr interessant ist. Und zwar war der Markus in den USA und hat da einige Erfahrungen gesammelt mit den Netzbetreibern in den USA und auch die Netzabdeckung in den USA. Und da kann man dann auch mal so Vergleiche ziehen. Ja, ja, ich muss schon sagen, uns geht's eigentlich relativ gut. Aber ich möchte nicht so weit vorgreifen. Lass jetzt erstmal den Markus zu Wort kommen. Markus, bitte nach dem USA-Trip.
Ja, herzlich willkommen dann auch von meiner Seite im Uncast. Freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und ja, ich war ja die letzten Wochen im Urlaub und habe die USA bereist, den Südwesten der USA. Das ist natürlich auch mobilfunktechnisch sehr, sehr interessant gewesen, die Reise. Und von den Erfahrungen vor Ort möchte ich heute mal im Uncast berichten. Es ging also los am 11. März mit dem Flug von Frankfurt nach Los Angeles. Die erste Enttäuschung direkt nach dem Einsteigen in den Flieger. Trotz Lufthansa gab es kein WLAN an Bord. Hätte ich gerne mal getestet. Aber ja, ich hatte das Tablet aus der Konkurrenzabteilung aus Cupertino mit dabei, um es mal vorsichtig zu umschreiben. Und habe dann damit auch in aller Ruhe ja Videos geguckt, die ich mir vorher draufgezogen habe. Muss einfach sagen, schlicht und ergreifend, tabletmäßig gefällt mir, sage ich ganz offen, das iPad besser als jedes Android-Gerät. Muss ich ganz klar sagen. Also und zwar da vor allen Dingen das iPad Mini. Das große iPad ist mir zu groß und zu schwer. Und ich bin nach wie vor der Ansicht, ein 10-Zoll-Tablet braucht kein Mensch. Ja. Das ist zwar eine harte Meinung, das weiß ich, aber ein 10-Zoll-Tablet, da kann ich mir gleich ein Netbook oder Notebook hinlegen, wie auch immer. Das ist dann auch kaum größer, bietet eine Tastatur, man kann produktiv dran arbeiten, was bei einem Tablet ja nur eingeschränkt möglich ist. Es ist ein reines Medienkonsumgerät und für unterwegs, muss ich einfach sagen, ist mir ein 7-Zoll-Gerät lieber. Ich hatte auch das Nexus 7 für einige Zeit, aber ich sag ganz offen, während mir Android-Smartphones wirklich sehr, sehr gut gefallen, also auch besser als das iPhone, dessen Besitzer, dessen Kunde ich seit 2007 war, auch heute noch rein zur Beobachtung bin, handymäßig ganz klar Android die Nase vorn, aber tabletmäßig muss ich ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich reine Geschmackssache. Das ist wahrscheinlich wie, wenn man ein Auto kauft und Mercedes oder BMW oder wie auch immer, auf dem Tablet gefällt mir iOS besser und was auch eine Rolle spielt, Formfaktor und Größe, da ist eben das iPad Mini doch noch ein Tick kleiner als das Nexus 7, klar, dafür ist das Display schlechter, ist klar, lebe ich aber gerne damit. Kommt dazu, dass das Nexus 7 auch nicht tessern kann, das war für mich auch mit ein Grund, dieses Gerät wieder abzugeben und das iPad Mini zu behalten. Als Handys hatte ich mit das HTC One XL, den BlackBerry Bolt 9790 und das Nokia Lumia 920. Im BlackBerry habe ich also nur die deutsche Karte natürlich betrieben, die deutsche SIM-Karte, mit der ich in den USA natürlich teure Roaming-Gebühren hätte zahlen müssen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern habe das Gerät dann nur im WLAN benutzt. Aber da liebe ich nach wie vor halt eben Tastaturgeräte. Ist für mich nach wie vor besser als ein reines Touchscreen-Gerät zum Arbeiten. Ansonsten war mein Hauptgerät vor Ort das HTC One XL. Ich muss leider sagen, in der Vodafone-Version. Warum leider? Ganz einfach, weil ich nach wie vor auf Android 4.04 bin, auf Ice Cream Sandwich und das Jelly Bean Update zum wiederholten Mal verschoben wurde. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich eigentlich sehr froh, als neues Hauptgerät nicht das HTC One, sondern das Samsung Galaxy Note 2 gewählt zu haben, weil die Update-Politik von HTC, in dem Fall liegt's ja nicht nur an HTC, sondern auch an Vodafone als Netzbetreiber, ist einfach unterirdisch. Kann man nicht anders sagen. Ja, das taugt einfach nichts. Ich meine, gut, die Telekom und die O2-Version des HTC One XL, die haben schon lange das Update. Schon seit Anfang Januar. aber das ist mir als Kunde relativ egal. Ja. Nichtsdestotrotz, HTC One XL hat super Dienste geleistet. Akkumäßig war es dann mit dem fest eingebauten Akku zum Abend hin teilweise ein bisschen knapp, aber dank externem Akkupack, den man dann per USB angeschlossen hat, ging auch das eigentlich noch. So, und ich habe zwei amerikanische SIM-Karten betrieben, zwei Prepaid-Karten, die eine von T-Mobile USA, die andere von AT&T. Das sind ja die beiden überregionalen GSM- und UMTS-Netzbetreiber, während die anderen großen Netzbetreiber Verizon und Sprint den CDMA-Standard verwenden, sprich für deutsche Handys natürlich nicht nutzbar. Ich war ja fast schon drauf und dran, kurz vor der Abreise mir noch ein Nexus 4 zuzulegen. Hatte ich schon mal, habe ich wieder verkauft. Aber das Nexus 4 bietet die Möglichkeit, UMTS im Bereich von 1700 MHz zu benutzen. Ich habe also wirklich das halbe Internet durchsucht. Ich habe kein weiteres aktuelles Gerät gefunden, das UMTS auf 1700 MHz unterstützt. Warum ist das interessant? Ganz einfach, T-Mobile USA verwendet genau diesen Frequenzbereich. Aber T-Mobile USA ist momentan dabei, auf UMTS 1900 MHz umzustellen. Das heißt, 1900 MHz auf UMTS, das haben dann schon viele andere Geräte auch. Zum Beispiel auch das Nokia Lumia 920, zum Beispiel auch das HTC One XL. Und das heißt also, UMTS konnte ich mit T-Mobile in weiten Bereichen nutzen. Mir kam die Idee, eine Freundin ist schon seit August in den Staaten, das Ganze noch bis Anfang Juni, und sie hat das Samsung Galaxy S2 und hat eine T-Mobile Prepaid-Karte und hat eben die Möglichkeit, UMTS zu nutzen, und das war für mich dann das Indiz, da muss doch irgendwas gehen mit UMTS bei T-Mobile USA, und so war es dann auch. Also, ich bin von Los Angeles über Phoenix, Arizona hoch zum Grand Canyon gefahren, weiter nach Las Vegas und übers Death Valley zurück nach Los Angeles. Und ich habe eigentlich dort, wo auch wirklich was los war, wo auch wirklich Leute gewohnt haben, wo auch Touristenattraktionen waren etc. pp., habe ich T-Mobile USA mit UMTS empfangen. War überhaupt kein Thema. AT&T hat sicherlich einen Tick Vorteil, leichten Vorteil, ist etwas besser in der Netzabdeckung, aber es gibt, genau wie in Deutschland auch, gibt es eben Stellen, wo auch dann T-Mobile mal besser ist. Also in Deutschland ist es ja so, mal ist T-Mobile besser, mal ist Vodafone besser, hin und wieder auch E-Plus oder O2. Und so ist es in den USA auch. Also insgesamt gesehen würde ich sagen, die Netzabdeckung von AT&T ist einen Tick besser als die von T-Mobile, aber es gibt zum Beispiel kleinere Städte, Kingman zum Beispiel fällt mir da ein, auf dem Weg von Grand Canyon Richtung Las Vegas, Kingman, dort hat AT&T, UMTS, T-Mobile nur Edge. Reines GPRS findet man ganz selten, also zumindest Edge hat man, und das Edge funktioniert eigentlich auch recht gut, also gut flüssiges Internet surfen über Edge, das kennen wir alle, ist natürlich nicht möglich, aber ansonsten für E-Mail, für Messaging, Google Talk und ähnliches reicht es natürlich völlig aus. Netzabdeckung. Netzabdeckung, muss ich sagen, die ist mit der europäischen Netzabdeckung, wie wir es gewohnt sind, nicht vergleichbar. Also wenn ich selbst im Ballungsraum Los Angeles teilweise wirklich ganz schwachen Inhouse-Empfang habe, dann ist das was, was es in Deutschland außer in Ausnahmefällen so, glaube ich, nicht gibt. Und da, ja, man muss eben sehen, die amerikanischen Netzbetreiber haben ganz andere Dimensionen zu versorgen, ja, an Landstrichen. Insgesamt ist die Versorgung nicht schlecht. Das kann man nicht sagen. Und dort, wo man keine eigene Versorgung bietet, da greift man zumindest im Fall von T-Mobile auf Roaming-Partner zurück. Zum Beispiel am Grand Canyon gab es irgendwie ein lokales Netz und dort buchte sich die T-Mobile-Karte ein. Das gleiche auch in Richtung Death Valley. Und dann war ich in Utah im Zion Nationalpark und in dieser Gegend roamte die T-Mobile-Karte sogar im AT&T-Netz. Also sowas gibt es dort auch. Das wäre so, wie wenn O2 das National Roaming hier mit T-Mobile noch hätte, was wir aus früheren Jahren kennen. Sorgt insgesamt für eine recht gute Netzabdeckung. Also entlang der Freeways, der wichtigsten Highways in den Städten, hat man auf jeden Fall gute Netzabdeckung in den USA. Aber wie gesagt, es kommt vor, dass die Inhouse-Versorgung hier und da mal schwächelt. Darauf muss man sich einstellen. Ansonsten gilt das Klischee zu T-Mobile USA aus vergangenen Jahren definitiv nicht mehr, dass die deutlich schlechter sind, dass die das E-Plus der USA sind, so ungefähr. Wie gesagt, ein Tick schlechter ja, aber nicht deutlich schlechter. Ich nehme an, dass diese Meinung aus früheren Jahren daher rührt, dass T-Mobile USA eben früher UMTS 1700 gemacht hat und es kaum europäische Handys gibt, die diesen Bereich unterstützen. Ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, aber dieses Problem ist ja gelöst. Also ich habe einen Fall gehabt, wo es wahrscheinlich wirklich so war, dass UMTS noch auf 1700 MHz aktiv war. Großraum Los Angeles, Steakhouse, Indoor. Kumpel, der seit 16 Jahren in Los Angeles wohnt, hat einen Samsung Galaxy S3. Original von T-Mobile USA und er hatte hervorragenden Indoor-Empfang mit UMTS, mit 4G. In den USA wird ja HSPA Plus als 4G schon bezeichnet, nicht nur LTE. Währenddessen ich nur Edge-Empfang hatte, mit dem HTC One XL am gleichen Tisch. Und auch bei Netzsuche etc. pp., ich habe da kein UMTS empfangen. Also sprich, das war wahrscheinlich wirklich noch eine nicht auf die neue Frequenz umgestellte Zelle. Kommt hin und wieder vor, aber wie gesagt, in weiten Bereichen keinerlei Nachteile, läuft mittlerweile und tariflich, muss ich sagen, ist T-Mobile definitiv besser. Es gibt online und bei Walmart einen Aktionstarif, 30 US-Dollar für einen Monat, 100 Minuten, wobei man bedenken muss, da zählen auch eingehende Gesprächsminuten mit, aber so viel telefoniert man im Urlaub nicht. Aber jetzt kommt's, 100 Minuten. Unlimited SMS, nur innerhalb der USA natürlich, aber wer es braucht. Aber das Spannende an diesem Tarif, 5 GB ungedrosseltes Datenübertragungsvolumen. Und wem das nicht reicht, da weiß es auch nicht. Das war natürlich wirklich ein super Tarif. Ich bin dann später doch in die Full Flat, weil ich eben auch mehrere Bekannte in den USA vor Ort hatte und dann öfter telefoniert habe, gewechselt. Die kostet 70 US-Dollar. Da habe ich dann wirklich eine Fullflat für Telefonie und SMS und ebenfalls 5 GB Daten. 70 Dollar sind roundabout 55 Euro. Und ich sage ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass es bei T-Mobile in Deutschland einen solchen Tarif gäbe. Jetzt kommen die ganzen Fans diverser All-Net-Flat-Anbieter wie Simyo, Yourphone, wie auch immer, und sagen, das ist ja immer noch mehr als doppelt so teuer als bei meinem Discounter. Das mag richtig sein, aber bei einem Netzbetreiber sieht's halt auch vom Service anders aus mit Multicard und ähnlichen Geschichten. Da kann ein Discounter meiner Ansicht nach dann doch nicht ganz mithalten. Und insofern ist der höhere Preis durchaus gerechtfertigt. Ich würde mir wünschen, dass es das gäbe in Deutschland. 5 GB All-Net-Flat, Telefonie und SMS für um die 55 Euro. Wer mit 2 GB auskommt, bekommt das gleiche Produkt für 60 US-Dollar. Da sind wir doch schon bei etwa 45 Euro. Und mit 100 MB, das ist dann ein bisschen knapp natürlich, da gibt's das Ganze auch schon für 50 US-Dollar. Also da muss ich sagen, die Tarife von T-Mobile USA sind gar nicht so schlecht. AT&T, da konnte man früher so einen normalen 10 Cent pro Minute Tarif nehmen für Telefonie und da einen 1 Gigabyte Tarif für 25 Dollar aufbuchen. Das geht nicht mehr. Mittlerweile muss man einen Smartphone-Tarif buchen, der kostet insgesamt 50 US-Dollar. Setzt sich zusammen aus 25 Dollar für 250 Minuten innerhalb der USA und weiteren 25 Dollar für ein 1 Gigabyte Paket. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, da bin ich mit 5 Gigabyte für 30 Euro plus 100 Minuten eigentlich besser aufgehoben bei T-Mobile, auch wenn die Netzabdeckung vielleicht einen Tick schlechter ist. Eine spannende Sache gibt es für Vertragskunden von T-Mobile USA. Wer bei T-Mobile USA einen Vertrag hat, hat nämlich die Möglichkeit als Option Wi-Fi Calling zu buchen. Das heißt, man nutzt seine Mobilfunknummer im WLAN. Sprich, ich habe zu Hause schlechten Mobilfunkempfang, ich buche mich in mein WLAN über ja Kabel, Internet, DSL, wie auch immer ein und verwende schlicht und ergreifend meine Handynummer über WLAN mit den gleichen Tarifen wie im Mobilfunknetz. Finde ich eine feine Sache. Funktioniert nämlich sogar im Ausland, ohne Roaminggebühren. Kumpel von mir, besagter mit dem Samsung Galaxy S3, Der hat zum Beispiel Verwandtschaft in Peru. Der ist öfter mal in Peru und bucht sich dort ins WLAN ein und kann seine amerikanische Handynummer ohne Roaminggebühren in Peru nutzen. Absolut innovatives Konzept gibt's in Deutschland nicht. Gab es mal von Solomo, einem Discounter, der mit Wystream, später T-Logic, zusammengearbeitet hat. Nachdem Wystream respektive T-Logic ja nicht mehr existieren, ist natürlich auch dieses Produkt leider Geschichte. Und die deutschen Netzbetreiber, die trauen sich nicht dran. Die wollen den Leuten lieber Femdot-Zellen verkaufen. Das verstehe ich eigentlich nicht, weil das ist für den Kunden teurer, das ist für den Netzbetreiber teurer und ist mehr Aufwand, weil das dann jeweils auch über die Bundesnetzagentur laufen muss, weil das ja dann jeweils einen Eingriff ins UMTS-Netz auch bedeutet. Während so eine Wi-Fi-Geschichte, die funktioniert halt einfach. Und insofern ist das eigentlich die bessere Lösung. Also insofern, ich verstehe das nicht, dass man da solche Produkte nicht auch in Europa anbietet. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Dann Tethering. Thema Tethering, das ist ein ganz heißes Eisen bei den amerikanischen Netzbetreibern. Funktionierte im Nokia Lumia 920 sowohl mit der T-Mobile als auch mit der AT&T-Karte nicht. Da kam dann jeweils ein Hinweis, ich möge mich an die Hotline wenden, Zusatzoption buchen etc. pp. Währenddessen in einem Android-Gerät wie dem HTC One XL, da funktioniert Tethering problemlos. Bestätigte mir auch ein Kollege, der Anfang Januar auf der Messe in Las Vegas war, auf der CES, dass er die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Also Empfehlung, Android-Gerät benutzen. Frage ist halt, ob sie Netzbetreiber damit auch irgendwann mal sperren. Momentan ist das nicht der Fall. Und insofern, ja, ist das natürlich eine feine Sache. Habe ich oft genutzt, um halt eben vom HTC One XL aus zum Beispiel den BlackBerry mit Internet zu versorgen. Laptop weniger, man hat eben doch recht oft WLAN. Hotspots in den USA zur Verfügung. Ich muss allerdings sagen, nicht so oft, wie man teilweise meint. Also es gibt ja diesen Mythos, in den USA hat jede Pommesbude WLAN. So ist es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt WLAN-Hotspots, aber die gibt's bei uns auch. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es großartig mehr WLAN-Hotspots gibt. Ich meine, bei uns gibt's ja nun auch in jedem zweiten Kaffee, in vielen Restaurants, sowieso an Bahnhöfen, Flughäfen etc. pp. WLAN-Hotspots und so ist es eben in den Vereinigten Staaten auch. Die Qualität der Hotspots von der Datenübertragung her, genau wie hier auch, ist sehr unterschiedlich. Von ganz schnell bis grottenlangsam habe ich alles erlebt. Aber ich sag ganz ehrlich, ich buche mir lieber diesen 5-Gigabyte-Tarif von T-Mobile und muss eben nicht an jeder Ecke, an jedem Ende nach einem Hotspot Ausschau halten, sondern kann mein Internet einfach so benutzen. Ich meine, in Las Vegas zum Beispiel war ich mehrere Tage im gleichen Hotel. Da habe ich natürlich den Hotspot verwendet. Ist ja klar, für Laptop etc. pp. Ja, aber zum Podcast runterladen mit BeyondPod am HTC One XL habe ich mir nicht den Aufwand gemacht, Hotspot-Login etc. pp., sondern habe ich einfach über dieses 5 GB Datenpaket gemacht und ich habe in den 2 Wochen knapp 1 GB verbraten und ich gelte ja durchaus als Power-User, also mit diesem 5 GB Paket kommt man in einem normalen Urlaub, würde ich behaupten, definitiv hin. Ja, auch der Rückflug ähnlich erfolglos, was WLAN betrifft, wie der Hinflug. Es gab kein Flynet von der Lufthansa. Fand ich schade, weil ich jetzt wirklich gerne mal getestet. Ist ja auch gar nicht so megamäßig teuer, 19,95 € für 24 Stunden. In dem Fall halt für einen ganzen Flug. Hätte ich gerne probiert, war leider nicht möglich, aber was will man machen? Ansonsten war das Ganze wirklich sehr spannend. Muss ich sagen, wie gesagt, Funkversorgung fand ich teilweise erschreckend in den Ballungsgebieten. Ich will nicht sagen Lücken, aber doch Gegenden auch mit schlechtem Empfang. Tarife teilweise interessanter als bei den deutschen Netzbetreibern. Wir reden ja jetzt nur von Netzbetreibertarifen. Ich habe keine Discounter-SIM-Karten getestet, verwendet etc. pp. Das gibt es in den USA natürlich auch. Discounter, die natürlich die Netzbetreibertarife noch unterbieten. Ja, und dann diese National Roaming Geschichten, die fand ich eben auch ganz spannend. Habe ich bei AT&T zumindest mit der Prepaid-Karte zumindest nicht beobachten können, aber eben bei T-Mobile. Gut, so viel dann mal von mir für heute. Ich denke mal, nächste Woche wird's knapp mit einem Andcast-Beitrag von mir, weil ich auch unterwegs bin. Übernächste Woche könnte ich mir vorstellen, etwas zu meiner neuen Errungenschaft zu machen. Samsung Galaxy Note 2 LTE. Habe ich mir zugelegt, noch direkt vorm Urlaub bestellt, kam dann auch während des Urlaubs an, konnte ich also letzte Woche direkt in Betrieb nehmen. Super Gerät, kann ich vorab schon mal sagen. Mehr dazu dann, denke ich mal, heute in 14 Tagen im Uncast. Damit zurück zum Rio.
Ja, danke Markus für den Beitrag, sehr, sehr interessant gewesen. Auf jeden Fall zeigt es, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dass nicht alles schlecht ist, ja, im Vergleich dazu. Das ganze Tuhuwabo und die verschiedensten Netzbetreiber in den verschiedenen Bundesstaaten, das ist ja alles furchtbar. Da haben wir es hier gut, ja, im Vergleich dazu. Wir haben den Netzbetreiber und da kann man erwarten, dass der, ja, sagen wir mal, in den meisten Gegenden funktioniert, und das ist eben ganz anders. In den USA finde ich sehr, sehr schlimm. Dann noch die verschiedenen Netzarten, ja, GSM, CDMA, das ist schon ziemlich heftig. Ja, und umso interessanter waren eben die Erfahrungen, die du dort gesammelt hast. Wo ich dir allerdings, aber das weißt du auch, Markus, ja, wo ich dir überhaupt nicht zustimmen kann, ist die Sache mit dem Pad aus Cupertino. Ja. Das ist natürlich Geschmackssache. Also ich finde das genau umgekehrt wie du. Ich würde das aus den Gründen nicht benutzen, weil alleine die Formate für die Videos anzuschauen, da geht schon mal gar nichts mit dem iPad, ja. Also vergiss es. Die Formate, die ich habe für die Videos, die ich archiviert habe, die kann das iPad noch nicht mal abspielen. Ja. Und die Displayqualität, also wenn man da jetzt verschiedene andere Android-Tablets nimmt, da kann das iPad auch nicht mehr dagegen anstinken bei den neueren Modellen aus dem Android-Bereich. Die Bildgröße, na gut, da hat man ja die freie Auswahl, ja. Es gibt ja für fast jede Größe ein Android-Tablet, ja. 7 Zoll, 8 Zoll von Samsung beispielsweise, ja. 9 Zoll gibt's, glaube ich, auch von Asus, wenn ich es richtig weiß, oder Acer. Und 10 Zoll Tablets auch von vielen verschiedenen Firmen, ja. Ich sehe da eigentlich kein Problem damit. Also die richtige Bildschirmgröße zu finden ist wohl das kleinste Problem beim Android Tablet, ja. Also eigentlich alles vorhanden. Also von daher kann ich hier überhaupt nicht zustimmen, und ich finde, ein iPad, das braucht man nicht mehr. Die Zeiten des Cupertino Regiments oder Regierens ist vorbei. Ja, dann komme ich mal zu den News. Da war interessant vor allem, dass Google Glass oder die Google Glasses, ja, da gab es in der Community ein paar Sachen darüber, dass die in den USA hergestellt werden, bei Foxconn. Ja, also Foxconn hat auch eine Firma in den USA, und die sollen dann ausschließlich zumindest die Modelle, die am Anfang ausgeliefert werden, in den USA hergestellt werden. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, falls die Nachfrage sehr, sehr hoch ist, dass da das Werk in den USA gar nicht mehr hinterherkommt und dass dann eben natürlich auch in China wieder produziert wird. Aber gut, uns kann es eh egal sein, ob die Teile jetzt aus USA oder China kommen, ist wurscht, ja. Gut, Foxconn hat nicht besonders einen guten, hat nicht gerade einen guten Namen, was die Arbeitsbedingungen betrifft, ja, vor allem in China nicht. Ich denke, das ist in den USA auf jeden Fall besser, ja. Wie viel besser, das wird sich dann sicherlich auch noch zeigen, da gibt es bestimmt noch ein paar Berichte drüber. Aber interessant ist es vor allem eben dann für die amerikanischen Benutzer, die da Wert drauf legen, ja, mehr als jetzt bei uns, ja. Bei uns kann man mit einem Made in Germany eigentlich niemand mehr hinter den Ofen hervorlocken, ja. Aber mit einem Made in USA, das wirkt auf die US-Amerikaner doch noch relativ stark, und somit ist es durchaus ein guter Schachzug von Google, jetzt zumindest mal am Anfang die in den USA produzieren zu lassen. Und ein fader Beigeschmack hat es natürlich, dass das eben Foxconn ist, aber naja, schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt, und vielleicht ist es ja auch gar nicht notwendig dann, dass Produktion in oder nach China verlagert wird, weil vielleicht die Nachfrage am Anfang eben doch nicht so hoch ist, dass hier die USA oder das Werk in den USA nicht mehr nachkommen mit der Produktion. Da muss man einfach mal abwarten. Ja, ich denke, am Anfang wird es sicherlich, das Google Glass, sicherlich kein Massenartikel sein, sondern es wird sich erst langsam verbreiten. Ich denke nicht, dass das gleich von Anfang an einschlagen wird. Würde mich sehr wundern. Ja. Das muss erstmal getragen werden von maßgeblichen Leuten und dann werden es die anderen auch tragen. Ja. Es gibt weitere Gerüchte zu Babel, beziehungsweise wie es jetzt anscheinend richtig heißt, Babel, ja, oder Babel. Keine Ahnung, wie wir das jetzt hier direkt ansprechen sollen. Ich sag mal einfach mal Babel, ja. Vorher konnte man das schön als Babel sagen, beziehungsweise als Babel, ja, so richtig ausspricht. Aber der Name war wohl nur falsch überbracht worden. Also es soll wohl Babel heißen, ja. Das, der neue Messenger eben von Google, der eben noch gar nicht existiert. Ja, ist alles doch mehr oder minder starke Gerüchte. Ein paar Bestätigungen gibt's natürlich. Also man darf davon ausgehen, dass es bald auf dem Plan von Google erscheinen wird. Ja, es sind ein paar neue Gerüchte aufgetaucht über die verfügbaren Features, die da mitkommen werden. Und zwar, dass man eben auf dieselbe Liste der Konversationen, also der Chats praktisch zurückgreifen kann von überall her, also von überall her, wo es geht. Und das soll sein Android, iOS, Chrome, Google Plus und Gmail. Ja, die alle sollen eben hier übergreifend dann direkt dieselbe Chat Datenbank nutzen, ja. Das ist also das Wichtigste daran, ja. Ob das optisch hier genau gleich aussieht, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ja gut, wenn man eine einzige App hat, die eben dann die ganzen Chats eben vereint. Das ist das, was ich schon die ganze Zeit gewollt habe. Dann gibt's auch eine neue UI, natürlich, klar, die eben dann chatbasiert ist, angeordnet ist, so dass man eben auch sehen kann, welcher Chat wie verlaufen ist, ohne dass man gleich hier alles zusammen untereinander hat. Das ist also auch so okay. Dann Gruppenchats ist möglich, ja. Und natürlich kann man dann auch Bilder verschicken, das war ja klar, das ist auch eine ganz wichtige Funktion. Ich hoffe, dass auch noch andere Multimedia-Dateien gehen, wie zum Beispiel Ton, ja, Tondateien. Ich finde es ganz wichtig, dass es auch sowas geht wie beim Facebook Messenger, dass man auch kurze Sprachnachrichten direkt in der App kurz aufnehmen kann, die werden dann verschickt und der andere kann die hören, also sowas wie ein Walkie-Talkie mit Zeitversetzung, ja. Weil das wird ist also doch eine recht beliebte Sache bei Facebook offenbar. Man muss nicht direkt mit jemand sprechen, aber man kann Audiodateien oder Sätze oder ähnliches schnell aufnehmen und kann sie mal rüberschicken. Das muss ja nicht immer was Gesprochenes sein, es kann ja auch alles möglich sein. Dann soll es auch verbesserte Benachrichtigungen geben auf den verschiedenen Geräten. Gut, ich weiß nicht, was man da jetzt großartig verbessern kann, aber okay. Das werden wir dann sehen. Also gut, Google Babel wird es wohl heißen, wenn auch das noch nicht ganz sicher ist, dass das auch tatsächlich der offizielle Name nach dem Start ist. Das ist wohl nur ein Arbeitsname. Ja. Ich fände es auch ganz gut, wenn Google nicht hier irgendwelche religiösen Begriffe nimmt für den Messenger, sonst schotten die sich gleich mal von einem gewissen Teil der Weltbevölkerung ab. Ja, deswegen würde ich das nicht tun, lieber was Neutrales. Ja. Babel war eigentlich gar nicht schlecht, finde ich. Aber ich glaube, da hätte es vielleicht mit dem Lizenzinhaber von Hitchhiker's Guide to the Galaxy Probleme gegeben, der den Babelfisch da hat. Ja. Gut, also man darf wie immer gespannt sein darauf, auf diese neue Messaging-App von Google. Ich werde darüber wahrscheinlich noch öfters berichten. Ich kann es kaum abwarten, aber es wird wahrscheinlich noch eine gute Zeit dauern, bis es dann funktioniert. Ja, ein seltsames Patent gab's für Google. Und zwar wurde denen ein Patent zugesprochen, dass eine Kamera mit dem Wetterdienst quasi verbindet. Ja, also sozusagen eine Kamera-App und die Wetter-App werden zusammen abgeglichen und damit werden dann bestimmte Einstellungen gemacht. Zum Beispiel, wenn das Wetter laut der App dann eben trübe ist und nicht besonders sonnig, ja, und halt eine, was weiß ich, Jahreszeit und so weiter und so weiter. Das kommt alles mit rein und dann werden die Einstellungen von der Kamera so verändert, dass es optimal wäre für diesen Fleck, wo man sich jetzt gerade befindet. Ist ein bisschen kurios, weil wenn da zum Beispiel steht, jetzt bewölkt, ja, jetzt reißt kurz die Wolke auf, aber die Kamera ist ja eingestellt auf bewölkt, ja, also da muss dann doch noch der Sensor im Gerät da mitmachen, ja, und das überprüfen. Aber warum macht man es dann nicht gleich mit den Sensoren komplett? So ganz verstehe ich den Sinn noch nicht, aber vielleicht hat Google da ein neues Konzept, das sie eben vorantreiben wollen. Und die müssen das jetzt halt schützen, ja. Die müssen das halt jetzt machen, wie die ganzen anderen Halsabschneidern auch, ja. Sofort alles schützen lassen, was sie machen, bevor es jemand anderes tut und dann wieder verklagt werden. Ja, das ist jetzt schon so oft passiert. Und das ist dann schon blöd, wenn man etwas erfindet. Und der andere tut sich das schneller patentieren lassen und dann wird man von dem noch verklagt, man hätte ihn kopiert. Das ist schon ziemlich traurig. Deswegen kann ich absolut verstehen, dass sich Google jetzt am besten alles patentieren lassen soll, wenn es noch so kurios und dubios ist. Und vielleicht ist ja da was geplant und die haben sich das jetzt zur Sicherheit eben patentieren lassen. Ja. Wir wissen ja noch nicht, was da weiter kommt. Das ist sicherlich dann in Verbindung mit den Sensoren und so weiter möglich. Okay, also gut. Dann gibt es noch News vom Samsung Galaxy S4. Ja. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass der Octa-Core-Prozessor, ja, dass der nicht geeignet ist für LTE. Das stimmt so nicht. Der ist wohl geeignet für LTE, aber die Galaxy S4-Version mit dem 8-Core-Chip, mit dem Octa-Core-Chip drin, das wird trotzdem kein LTE haben. Also es bleibt zwar dabei, kein LTE mit diesem Octa-Core-Prozessor im Moment bei dem Samsung Galaxy S4, aber am Prozessor alleine liegt es nicht. Der Prozessor kann sehr wohl verarbeiten, ja, sogar 20 verschiedene Bänder werden unterstützt. Also damit ist das komplette LTE eigentlich verfügbar. Offenbar gibt es aber noch ein paar Optimierungsschwierigkeiten, so dass eben Samsung im Moment keine Möglichkeit sieht, mit dem Octa-Core-Prozessor hier eine stabile LTE-Verbindung aufzubauen. Ich tippe auch, genau wie hier Fantroid das tut, die Seite, dass es eben hauptsächlich an der Batteriekapazität liegt, also die Batterie Stärke, die Akku Stärke ist da einfach nicht ausreichend genug, um eben LTE mit diesem Octa-Core Prozessor zusammen zu machen. Da gibt's eben noch Probleme offenbar. Das halte ich für sehr, sehr realistisch, weil LTE saugt schon jede Menge Strom. Da müssen etliche besondere Vorkehrungen getroffen werden, dass ein normales Handy mit einem normalen Akku überhaupt noch länger als ein paar Stunden funktioniert. Und da müssen wohl noch ein paar Anpassungen gemacht werden mit dem Samsung Galaxy S4 und dem Octa-Core. Deswegen bleibt's dabei, Octa-Core-Prozessor beim Galaxy S4 ist nicht LTE-fähig und die Quad-Core-Version des Samsung Galaxy S4, die wäre dann LTE-fähig. Nexus 4 wird jetzt in einer neuen Version ausgeliefert, so klamm, heimlich, ja, Nachtnebel, kommt auf einmal eine neue Version vom Nexus 4 raus. Hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Bisher hat man ein paar Sachen entdeckt, und zwar hat es jetzt so kleine Nippel hinten dran, ja, dass, wenn man das mit der Rückseite auf dem Tisch liegt, dass es nicht mehr direkt auf der Glasoberfläche aufliegt, sondern eben auf diesen kleinen Nippel. Ja. Und damit wird offenbar das Handy nicht so leicht zerkratzt dann mehr. Das war also mal eine ganz klitzekleine Kleinigkeit. Dann wurden noch ein paar Sachen entdeckt mit der Kamera. Da wurde offenbar leicht andere Sensoren benutzt, um die Helligkeit zu messen, und auch die Linse sieht etwas anders aus, ist zumindest anders eingebaut im Gerät. Ob das jetzt wirklich Auswirkungen hat, die Leute von AndroidCentral.com konnten jetzt keine großen Unterschiede feststellen von den Bildern, also nach wie vor ist es ziemlich gleich. Aber es wurde trotzdem hier hardwaremäßig was geändert. Vielleicht auch andere Sachen, oder bin ich sogar überzeugt davon, dass andere Sachen ebenfalls geändert wurden, intern im Gerät, die man eben äußerlich nicht sehen kann. Ja. Ich bin aber gespannt, wenn der Erste das auseinandernimmt, ob er da im Vergleich zu dem alten Nexus 4 noch irgendwelche Änderungen findet. Vielleicht gab es ja da auch ein paar Änderungen von Sachen, die zu Bugs beziehungsweise zu Abstürzen führten. Ja, keine Ahnung. Es ist ja oft so, dass eben diese Probleme nicht bei allen aufgetaucht sind. Und da ist es immer schwierig zu sagen, ob das jetzt reine Software oder auch ein Hardware-Problem mit ist. Ja. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall eine neue Version von Nexus 4 ist sicher. Das wurde jetzt auch bestätigt. Die neuen Nexus 4 sind anders als die alten. Ein günstiges Quad-Core-Phone, das kommt Ende April auf den Markt. Ja, ob es allerdings bei uns auf den Markt jemals kommen wird, das ist wieder eine andere Geschichte. Das Neo N003. Und dieses, wie gesagt, Quad-Core-Telefon bringt eben auch 2 GB Speicher mit, 13-Megapixel-Kamera, und hat einen MediaTek MT6589 Chip drin. Und das Ganze wird kosten 899 Yuan, also 145 US-Dollar. Ja. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es auch tatsächlich bei uns auch mal rauskommt. Das April-Datum, das ist wohl für die USA gedacht. Und da ist es dann natürlich fraglich, ja, ob das bei uns hinhaut. Der Chip selbst soll gar nicht mal schlecht sein. Das ist ein ARM Cortex A7 basiertes Teil und 1080p wird auch da unterstützt damit. Genug Power ist da vorhanden. Ja. Und nicht zuletzt wegen dem Prozessor konnte das Telefon dann so günstig auf den Markt gebracht werden. Aber ja, ich würde es gerne mal in der Hand haben. Aussehen tut das Teil wie ein Samsung Galaxy S2, würde ich sagen. Ja, wie ein weißes Samsung Galaxy S2. Ja, also das Design ist definitiv bei Samsung abgeschaut. Aber das ist ja nicht weiter drastisch. Ja. Dann gibt es einen Mini-PC auf Android-Basis. Ja, Power to the Parents. Ja, das so heißt der Slogan. Es gibt ihn übrigens noch nicht, also zumindest nicht den. Es gibt ja schon welche, so kleine Android-PCs, klar. Aber diesen gibt es noch nicht. Das ist nämlich jetzt ein Kickstarter-Projekt. Eben in den Mittelpunkt wird gestellt die Möglichkeit für Eltern hier zu kontrollieren beziehungsweise zu einzustellen, was gemacht werden kann mit dem Gerät, also so ein Parental Lock, wie sich das so schön nennt, ja. Und das ganze System, der kleine Computer, der basiert eben auf Android. Man kann da eine SD-Karte einstecken und auch einen USB-Stick, so dass der Speicherplatz schnell erweiterbar ist, ja, oder man eben auch seine Medien eben hier drauf machen kann, ne, auf so einer SD-Karte oder USB-Stick und kann es dann benutzen. Ja. Das Teil soll die grundlegenden Funktionen alle beherrschen, ja, Video-Streaming und so weiter, optimiert auch eben das für schnelle Internet-Surfen, ja, große Monitore und eben auch TV-Geräte wohl werden unterstützt, ja, bis zu Auflösung 1920x1080, also ist das Full HD. Multi-User-Login, sehr interessant, ja, dass eben verschiedene Familienmitglieder das Ganze nutzen können. Hoffentlich ist es dann auch die einzelnen Bereiche richtig fest abgetrennt, ohne dass man da jetzt auf die Sachen von dem anderen zugreifen kann, wie es schon mal in einer Version von diesem Multi-User-Login da möglich war bei Android. Dann eben wie die so schön sagen, super weiche Movie- und Video-Playback, ja, das da möglich ist. Und es wird Jellybean 4.2 laufen. Das ist eine Aussage, sehr gut. Ja, Miracast wird dabei sein, also dieses Serversystem, um eben drahtlos Videofeeds ja zu hinzuschicken, zum Beispiel zum TV und zum Tablet und anderen Telefonen etc. Ja. Dann wird es auch ein Bundle geben, ein Software-Bundle damit. Ja, Kingsoft Office Suite, kenne ich überhaupt nicht. Splashtop 2, um eben jetzt dann zu anderen PCs, Mac, E-Reader oder Multimedia-Playern das Gerät zu verbinden. Und dann eben natürlich noch vieles mehr. Als Prozessor wird ein Marvel New Armada Dual-Core 1,2 GHz eingesetzt werden mit 1 GB Speicher. Ja. Offenbar soll es eine Version auf 2 GB Hauptspeicher geben. Der interne Flash-Speicher ist dann 4 GB groß und kann eben erweitert werden mit SD-Karten oder USB-Sticks. Klar, Wi-Fi, Ethernet-Anschluss direkt, auch mit Buchse, auch das ist gut. Allerdings nur 100 Megabit, kein Gigabit. Für die Anwendung dürfte es aber normalerweise schon reichen. Und ein Bluetooth-Wireless. System ist auch mit drin, 4.0 Basis, und damit kann man dann auch alle Bluetooth-Geräte mit verbinden. Dann gibt es noch zwei USB 2.0 Ports, einen Lautsprecheranschluss und einen Mikrofonanschluss und eben ein HDMI 1080p 720p Output. Genau. Der Mi PC heißt der, oder ich sag My PC. Ja, My PC, so sollte das wohl auch heißen. MII PC. Das ist das neue Gerät, das auf Kickstarter eben hier jetzt zum Spenden freigegeben ist. Ja, Kickstarter, das ist diese Ideenplattform, die auch den Ouya oder die Ouya hervorgebracht hat, die Android-Spielekonsole, die übrigens auch jetzt ausgeliefert wird an die oder ausgeliefert wurde an die Leute, die das schon vorbestellt haben, das Projekt also gefördert haben in der Zeit, wo eben dieses Spendenprojekt da stattgefunden hat, ja, diese sogenannten Backers. Ja. Und dieses MyPC, das Projekt sollte oder wollte $50.000 haben, das war das Ziel, und die sind jetzt bereits schon bei $117.000, ja, gut $117.000, und es sind noch 37 Tage bis zum Spendenende des Projekts. Also man kann davon ausgehen, dass hier einiges noch zusammenkommt und damit, so wie auch bei der Ouya, dass das Projekt dann auch sehr, sehr wahrscheinlich dann zustande kommt. Ja. Kickstarter ist jetzt immer so eine Sache, man spendet quasi, aber eine Garantie dafür gibt es nicht, dass das Projekt dann wirklich stattfindet. Ja. Aber bei so einem großen Anklang, da bleibt einem schon eigentlich nichts mehr übrig mehr als Anbieter, das da jetzt tatsächlich da Taten folgen zu lassen. Und ist natürlich auch dann wesentlich geringer das Problem, das dann auch zu machen. Ja, die Ouya hat ja ruckzuck in den Millionenbereich reingekommen, und da war es dann klar, dass die Firma genug Geld hat, um das Projekt auch definitiv zu verwirklichen. Und ich denke, hier wird es diesem MyPC doch ähnlich gehen. Eine ganz gute Geschichte, kreuzt sich meiner Meinung nach ein klein wenig mit der Ouya, aber definitiv hier nicht auf Spielen ausgelegt, sondern mehr für Multimedia-Geschichten, ja, und Internetsurfen, während das zwar mit der Ouya auch geht, aber die dann doch mehr ausgelegt ist eben auf Spielen. Das zeigt dann eben auch schon der Controller etc. Die bedient wird dieses MyPC übrigens mit einer ganz normalen Maus und Tastatur, was sinnvoll ist, da ein Standalone-Touchscreen wohl kaum bei jedermann daheim steht. Ja, dann gibt es noch eine ja, fast schon nostalgische Nachricht. Ja, Pac-Man stirbt nie. Und zwar gibt es da jetzt eine neue Version. Pac-Man ist ja kostenlos freigegeben von der Firma Namco und ist also schon verfügbar längere Zeit. Und jetzt gibt's eben hier die Möglichkeit, eine neue Version herunterzuladen, die eben auch ein so ein Tournament-Spiel ermöglicht, neue Versionen von Pac-Man und das alles im Turnier auch noch gegen andere Spieler ermöglicht, ist schon eine interessante Geschichte, finde ich, wie sich so das Spiel so entwickelt. Ja? Und mir gefällt es schon. Irgendwie wird das Teil auch nie langweilig. Ja? Ich weiß gar nicht, warum. Ist ja eigentlich sehr, sehr simpel. Ne? Aber auf jeden Fall, Pac-Man bleibt am Leben und geht jetzt in eine neue Runde auf der Android-Plattform mit dem Multiplayer-Modus sozusagen. In Japan, und damit komme ich zu den Community-Geschichten, ja. In Japan ist Sakura-Zeit und der Ferdinand hat da schon ein paar Bilder gepostet. Da wird man so richtig neidisch, ja. Hier gerade mitten in der Sakura-Blütenzeit, ja, ist er dort in Japan und da hatte ich auch was gepostet. Bild mit am Mount Fuji mit Sakura-Blättern und da ist er tatsächlich dann gerade vorbeigefahren, das hat er dann schnell noch geschrieben in einem Post. Finde ich sehr, sehr cool, Wahnsinn, also ich hoffe, falls du das hörst, noch in Japan, ich hoffe, du hast noch einen super Aufenthalt dort, ist der absolute Hammer. Ja, und gerade die Zeit, da hast du richtig gute Zeit ausgesucht, Wahnsinn. Ja, da hätte ich jetzt richtig Lust, hier gleich mit dem Podcast aufzuhören und gleich nach Japan zu fliegen, wupp. Super. Der Stefan schreibt noch wegen Google Translate. Das ging irgendwie total an mir vorbei. Er hat einen Artikel mir zugeschickt oder hier in der Community gepostet, in der Uncast-Community. Google Translate übersetzt offline. Ganz genau. In der Tat ist jetzt Google Translate, das habe ich, wie gesagt, total verpeilt, hier fähig, auch ohne Netzverbindung zu übersetzen, ja. Also es geht natürlich nicht mit allen Sprachen. Es gibt hier Offline-Sprachpakete für insgesamt 66. Sind doch aber eigentlich alle, die den Translator kann, oder? Egal. Auf jeden Fall, man muss sich die vorher natürlich herunterladen, ja. Die werden dann installiert. Und dann kann man diese übersetzen. Sind zwar nicht so dynamisch jetzt wie die, natürlich logisch, wie die Online-Wörterbücher. Ich habe da die Hoffnung, dass die im Hintergrund dann noch aber abgeglichen werden, wenn es da Änderungen gibt, weil es gibt bei einigen Sprachen doch täglich Änderungen, ja, Verbesserungen und so weiter und so weiter, dass das dann auch abgeglichen wird. Aber auf jeden Fall lässt sich jetzt auch mit der Kamera dann zusammen mit diesem System auch vertikal ausgerichteter Text übersetzen, ja, beispielsweise Koreanisch, Chinesisch, Japanisch, ne? Und da geht es also auch. Ich finde es super gut, dass es jetzt machbar ist. Der Offline-Modus ist sicherlich interessant für Leute, die jetzt irgendwo oder öfters irgendwo sind, wo sie keine Netzverbindung haben. Und ja, also ich finde es schon gar nicht schlecht. Faszinierend auch, dass es geht. Wie viel Speicher das verbraucht, da muss ich dann mal noch nachgucken. Das habe ich noch nicht gecheckt. Aber ich schätze, dass es dann schon ein bisschen Platz auf der SD-Karte dann benötigt, ja, oder im Speicher. Und dann gibt's noch einen Beitrag, fest verbaute Akkus, dass die tatsächlich gesetzeswidrig sein sollen in Deutschland. Tatsächlich gibt es ein Elektrogesetz, das vorschreibt, dass eben sowas austauschbar sein muss. Warum es trotzdem den Anbietern möglich ist, Geräte zu verkaufen, die eben genau das nicht können. Ja? Das kommt daher, weil es offenbar keine Handhabe gibt für die entsprechenden Stellen, dagegen vorzugehen. Ja, also die haben keine Möglichkeit, diese Bußgelder zu verhängen. Ja? Das ist total witzlos. Keine Ahnung, was da los ist. Es gibt also schon jede Menge kuriose Gesetze, nicht nur das komische Leistungsschutzrecht, sondern es gab schon früher kuriose Gesetze eben, die existieren, aber nicht beachtet werden, weil sie nicht durchgesetzt werden können. Pff, super. Also sozusagen ein Wischiwaschi-Gesetz oder sowas. Ne? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Na gut, also im Prinzip, es ist gesetzeswidrig, aber man kann sie nicht belangen, die Firmen. Interessant mal zu wissen, wie das aussieht, oder dass es sowas überhaupt gibt. Und ja, nun gut. Fest verbaute Akkus, ich finde es nicht okay, dass die Anbieter das machen. Ja. Natürlich ist es so, dass die Benutzer entscheiden sollten, ob sie sowas dann kaufen oder nicht. Ja, für mich wäre das jetzt nicht wirklich so gut geeignet. Ja. Ich möchte schon einen austauschbaren Akku haben, aber ich habe auch auf die SD-Karte verzichtet, auf den SD-Karten-Slot. Das war vorher ein Unding und es hat jetzt auch funktioniert, dank Cloud. Ja. Gut, mit der Energie wird es nicht ganz so einfach, aber naja, gut, es ist wohl so ein Hin und Her. Warum das nicht alleine dem Verbraucher überlassen werden kann, warum es überhaupt irgendwelche Gesetze gibt, die den Verbraucher schützen, ist halt ganz klar daher, weil es eine gewisse Marktmacht gibt von bestimmten Firmen. Ja, ich spreche jetzt keine einzelnen an, aber eben insgesamt gesehen, ja, gibt es immer in jedem Bereich Firmen, die so weit vorne sind, ja, dass sie sowas auch machen können und die Leute dann zähneknirschend mehr oder minder das nehmen müssen, ja, weil sie ansonsten eben nur noch die Möglichkeit hätten, ein Gerät zu bekommen, das eben viele andere Sachen auch nicht hat. Ja, also es ist also nicht so, dass es eben nur ein Gerät gibt, das dasselbe kann, aber eben kein Akku hat, der nicht ausgebaut werden kann, sondern ein ganz normaler Wechselakku. Und gleichzeitig ein Gerät, das dasselbe kann, mit fest verbautem Akku. Das gibt's eben nicht. Ja. Es sind eben auch andere Sachen drin, die anders da sind und damit fällt eben nun mal das auch weg. Ja. Das ist wie in der Politik mit den Parteien. Ja. Mag sein, dass die eine oder andere Partei mal was sagt, was gut ist, ja, aber dafür hat es auch wieder andere Sachen, die einem so nicht gefallen. Ja. Deswegen gibt's da so ein Durcheinander. Da muss man eben dann das kleinere Übel wählen, aber bei der Politik kann man nichts dagegen machen, aber hier, der Verbraucher, der kann durchaus geschützt werden, indem man dann eben sagt, hier keine fest verbauten Akkus mehr und basta. Ne? So hat es der Gesetzgeber eigentlich gedacht, aber durch dieses komische Konstrukt ist es eben leider dann doch nicht so einfach. Gut, dann komme ich jetzt zur App der Woche und das ist bei mir diesmal was ganz komisch, nennt sich Crosswords Free, ja. Und das ist ein Kreuzworträtselprogramm, ganz genau. Und das kann man in Deutsch, Englisch und Türkisch benutzen. Ja. Also die Sprachen sind auf jeden Fall gut, dass man das auswählen kann. Ja. Bisher habe ich nämlich in der Qualität nur welche gesehen, die in Englisch sind, ja, kein Deutsch beinhalten. Das sind etwa 80 Kreuzworträtsel, ja, und die kann man dann eben benutzen. Dann gibt es, das sind also so Schweden-Kreuzworträtsel, ja, also nicht wie jetzt viele andere Apps auch hier im Play Store, wo da eine Zahl dran steht und dann muss man unten in der Liste schauen. Das sind andere Arten von Kreuzworträtseln. Die gibt es auch bei uns, aber die ist bei uns nicht so weit verbreitet. Bei uns sind die Schwedenrätsel eben weiter verbreitet, ja. Und da ist es dann eben möglich, das genau so zu machen. Man kann hier auch raus und rein zoomen, also man braucht keine Angst zu haben, wenn das Display zu klein ist. Das geht also. Und dann kann man so richtig schön Kreuzworträtsel machen, ja? Ja, ich gebe es zu, ich mache schon ab und zu mal ein Kreuzworträtsel. Ja? Und ich finde es gut, dass es jetzt eben auch auf dem Android-Gerät geht. Ich habe das auf dem 7-Zoll-Tablet, das sieht jetzt ganz, ganz gut aus und macht auch riesen Spaß. Die Bewertungen hier im Play Store, die sind sehr unterschiedlich. Ja, ich denke, das kommt daher, weil es bei vielen einfach nicht richtig läuft. Das heißt, die App ist leider nicht ganz optimal programmiert und nicht auf verschiedene Hardware Geräte abgezielt. Ja, das heißt, ihr müsst da mal schauen, ob das bei euch überhaupt funktioniert. Warum dann allerdings hier dann jemand nur einen Stern gibt, weil es auf seinem Gerät nicht läuft, das verstehe ich natürlich nicht, das ist Blödsinn. Aber, und dann schreibt hier unten zum Beispiel einer ja, und it's okay und gibt zwei Sterne. It's okay, zwei Sterne? Oh Mann, ey. Ja. Manchen sollte man echt die Möglichkeit entziehen, Reviews zu machen. Also guckt es euch mal an, das scheint eben sehr kontrovers zu sein, ob das für euch so funktioniert. Mir hat es jedenfalls sehr, sehr gut gefallen und eben durch die verschiedenen Sprachen war das dann eben ruckzuck die Nummer 1 bei mir. Also Crosswords Free, wie der Name schon sagt, kostenlos. Und ja, damit sind wir wieder am Ende vom Uncast. Ja. Und wie immer, wenn ihr mich erreichen wollt, wenn ihr den Uncast erreichen wollt, die Community findet ihr unter Google Plus, Uncast, einfach oben eingeben und dann die Community auswählen. Und das Ganze, ihr könnt mir auch Informationen, da bin ich immer sehr gespannt drauf, Informationen, Artikel oder selbst Beiträge, die ihr aufgesprochen habt, so beispielsweise hier der Markus von Zeit zu Zeit noch macht. Nochmal vielen Dank an den Markus. Artikel schicken rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, und alle Links und Informationen, die ihr findet, die ihr hier in dem Podcast gehört habt, findet ihr auch hier auf der Website uncast.thenetcast.com, und immer an das, die Mehrzahl denken, das S dran, thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!